Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. In Hollywood steigt anscheinend weißer Rauch auf. Die Drehbuchautoren und die Filmstudios haben sich offenbar geeinigt nach fast 5 Monaten Streik. Aber worauf? Das erfahren wir gleich. Außerdem berichten wir über den Fall der französischen Investigativjournalistin Ariane Lavrieux, die letzte Woche kurzzeitig verhaftet wurde. Und wir zeigen anhand eines Moskauer Theaters, dass in Russland nicht einmal mehr die Spur eines Rechtsstaats vorhanden ist. Seit fast 5 Monaten streiken die Drehbuchautoren in Hollywood für bessere Arbeitsbedingungen und für eine bessere Vergütung. Heute Morgen früh unserer Zeit kam dann die Meldung, dass sich die Gewerkschaft, die Writers Guild of America und die Filmstudios nach 5-tägigen Verhandlungen auf einen Deal geeinigt hätten. Aber noch ist der nicht unterschrieben. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler streiken immer noch. Der Deal betrifft nur die Drehbuchautoren. Unsere Korrespondentin in L.A. ist Katharina Wilhelm. Frau Wilhelm, wissen Sie schon mehr? Ist schon irgendwie durchgesickert, worauf man sich geeinigt hat?
Also die Gewerkschaft sagt ganz offiziell, es konnte sich tatsächlich auf alle wichtigen Punkte geeinigt werden und das sei eben ziemlich einmalig. Das wird hier auch wirklich sehr gefeiert, muss man sagen. Aber die Details, also ganz konkret, was uns interessiert zum Beispiel, was ist zum Thema künstliche Intelligenz vereinbart worden, das wissen wir noch nicht genau. Was ich gehört habe, ist, dass man sich auch mit den Studios, vor allem mit den Streamingdiensten geeinigt hat, dass es tatsächlich höhere Gewinnbeteiligung geben soll. Das war einer der Knackpunkte tatsächlich für die Drehbuchautoren. Also da soll es auch ein positives Signal gegeben haben seitens der Studios. Aber schwarz auf weiß haben wir das Ganze leider noch nicht gesehen.
Okay, da müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden und dann wahrscheinlich irgendwann nochmal Vertragsexegese betreiben. Aber nochmal ganz kurz, Stand jetzt, worum ist es denn bei dem Streik im Kern eigentlich gegangen?
Es sind eigentlich 3 wichtige Punkte. Also es ging insgesamt darum, bessere Bezahlung, also dass man einfach die Gehälter insgesamt anheben wollte. Das ist ja üblich bei einem Arbeitskampf, dass es vor allem um die Gehälter geht. Aber dann ging es eben nochmal um diese Residuals, also diese Gewinnbeteiligung. Und die sind eben deswegen so interessant, weil die Streamingdienste da relativ wenig gezahlt haben. Und ganz viele Schauspieler und auch Drehbuchautoren, beide Gewerkschaften sind hier am Streiken, haben immer wieder betont, dass die Streamingdienste da wahnsinnig wenig Geld zahlen. Also wir reden hier von Pfennigbeträgen, wenn man es umrechnen würde in Euro. Da haben sie sich sehr beschwert. Und dieser andere große Komplex, es ist das Thema künstliche Intelligenz. Viele Drehbuchautoren hatten eben die Sorge, dass zum Beispiel ChatGPT künftig deren Drehbücher schreiben könnte oder zumindest die größte der Drehbücher schreiben könnte und dass sie dann nur noch so tageweise reingeholt werden, weil die Studios damit sehr viel Geld sparen könnten. Und da gab es eben den Appell an die Studios, ihr müsst unseren Job schützen als Drehbuchautoren, ihr müsst auch schützen, dass ChatGPT zum Beispiel diese Drehbücher nicht auslesen kann und dann irgendwie anderweitig benutzt werden. Und offensichtlich konnte man sich da auch einigen, aber wie gesagt, die genauen Details, die kennen wir auch noch nicht.
Ja, es wird natürlich auch interessant sein zu sehen, wie diese Gewinnbeteiligung aussieht, wenn die Streamingdienste gar nicht ihre Zahlen veröffentlichen, ne? Wie viele Leute das gesehen haben.
Genau, und da wird es wahrscheinlich auch darum gehen, so ein bisschen hören wir raus, dass die Streamingdienste sich da vielleicht auch haben erweichen lassen, also dass sie vielleicht transparenter werden. Wie gesagt, das wissen wir noch nicht so 100%ig, aber das wäre sicherlich auch eine sinnvolle Maßnahme, dass auch die Streamingdienste ähnlich wie zum Beispiel große Fernsehnetzwerke Quoten veröffentlichen. Denn momentan sind die ja eine große Blackbox. Also wir wissen tatsächlich gar nicht, wie erfolgreich ist denn zum Beispiel Stranger Things bei Netflix gewesen oder eben andere Serien und auch Filme, die bei Streamern laufen. Und das, glaube ich, interessiert nicht nur die Drehbuchautoren und Schauspieler, sondern eigentlich die ganze Branche.
Gibt es denn jetzt schon Reaktionen auf die Einigung? Also Sie hatten gesagt, es wird gefeiert. Es sind ja auch sehr viele Menschen in L.A., aber auch in den USA von der Filmindustrie abhängig oder an ihr beteiligt. Also wie fallen die ersten Reaktionen aus?
Also ich habe mal quer gesucht auf Social Media und natürlich die Gewerkschaften posten selber Sachen, aber auch Leute, die tatsächlich Drehbuchautoren sind. Und das kann man auch hören, wie sehr die sich freuen. Also die freuen sich tatsächlich und feiern auch nochmal sehr ihre Gewerkschaft und sagen eben, das ist ganz toll, dass wir uns da durchgesetzt haben nach 5 langen Monaten des Streiks, muss man natürlich auch mal sagen. Aber ja, also die es sind wirklich viele positive Rückmeldungen. Sogar Joe Biden, der US-Präsident, hat sich ja dazu geäußert und hat gesagt, dass es ein gutes Signal ist und auch nochmal zeigt, welche welchen Macht und Einfluss auch Gewerkschaften haben können.
Ja, fast 5 Monate, das ist natürlich auch eine lange Zeit. Das muss man ja finanziell auch erstmal durchstehen, wenn man so ein Freiberufler ist. Falls es denn jetzt wirklich zur Einigung kommt und das unterschrieben wird, wann kann denn die Arbeit wieder aufgenommen werden? Also wann läuft die Produktion wieder an? Und vor allen Dingen, läuft die überhaupt an? Weil Schauspielerinnen und Schauspieler streiken ja auch immer noch.
Ja, das ist natürlich die wichtigste Frage, die sich jetzt alle stellen. Wann geht's denn wirklich weiter? Also bei den Drehbuchautoren sieht's so aus, dass morgen ist so eine Art Grundabstimmung des Vorstands der Gewerkschaft gibt. Also die schauen sich das nochmal genauer an und dann müssen auch die Mitglieder abstimmen. Aber morgen könnte sich schon entscheiden, ob die Drehbuchautoren zumindest wieder anfangen könnten zu arbeiten. Das ist dann interessant für die Late-Night-Shows zum Beispiel. Die sind sehr stark abhängig von Autoren, dass sie denen eben diesen Monolog am Anfang der Sendung schreiben, Witze schreiben. Also die Late-Night-Shows könnten in ein paar Tagen schon wieder anfangen zu senden. Das ist das eine. Das andere sind eben die Schauspieler und die streiken derzeit noch. Es gibt auch keine Verhandlungen momentan mit den Studios und da muss man eben schauen, wann sich da so eine Einigung abzeichnet. Im positivsten Sinne könnte man jetzt diese Einigung der Drehbuchautoren und der Studios nehmen als eine Art Blaupause und sagen, okay, das ist unsere Vorlage, wir legen das mal nebeneinander und wir versuchen eben zu schauen, ob wir uns da quasi was abgucken können und ob die Studios auch bereit sind, bei uns diese Zugeständnisse zu machen. Und dann könnte es vielleicht wirklich innerhalb von ein paar Tagen oder auch Wochen zu einer Einigung auch bei den Schauspielern kommen. Leider muss ich dann aber trotzdem so Serien- und Filmfans ein bisschen enttäuschen, weil Filmproduktion und auch Serienproduktion sind wahnsinnig aufwendig. Die brauchen normalerweise 1-2 Monate zum Anlaufen. Das heißt, vom Streik werden wir noch ein paar Monate spüren, diese Auswirkungen, weil so schnell geht es dann eben auch nicht, tatsächlich wieder Dreharbeiten aufzunehmen.
Aber zumindest erste Hoffnungszeichen. Katharina Wilhelm aus LA über die Einigung, die die Gewerkschaft der Drehbuchautoren mit den Filmstudios erzielt hat. Ja, wir gucken hierzulande natürlich immer nach LA und auf die Filme und Serien, die von dort kommen. Aber in anderen Ländern ist das ganz anders. Da ist nämlich Bollywood bzw. der Hindi-Film, die Filmproduktion in Indien, die Nummer 1. Etwa 1500 Filme werden jedes Jahr auf alle Kontinente exportiert. Das Pariser Musée du Quai Branly, das nationale Museum für außereuropäische Kunst, widmet den Stars des indischen Films jetzt eine Ausstellung. Bollywood Superstars heißt sie und sie zeigt ein Jahrhundert Filmgeschichte. Martina Zimmermann hat sie sich angesehen.
Frauen in raffinierten Saris und mit einem Tablett leckerer Kuchen in den Händen tanzen eine riesige Treppe herunter. Mit dieser Filmszene aus Diwali, einem Bollywood-Film aus dem Jahr 2001, empfängt die Ausstellung Besucherinnen und Besucher. Diwali ist das indische Lichterfest. Elektrische Kerzen am Boden unterstreichen die indische Atmosphäre. In den folgenden Sälen der Ausstellung geht es um Götter und Helden. Kurator Julien Rousseau erklärt vor einem Tempelgemälde aus dem 19. Jahrhundert:
Le cinéma, oui, il arrive très tôt.
Das Kino kommt sehr früh nach Indien. Weniger als ein Jahr nach den ersten Vorführungen der Gebrüder Lumière in Paris kommt das Kino nach Bombay. Die indischen Produzenten werden sehr schnell ihre eigenen Filme machen, mit Geschichten der Mythologie, der Traditionen von Tanz und Musik, sehr alt und sehr reich.
Ab den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entsteht eine eigene indische Filmkunst. Die Ausstellung erzählt von Stummfilmen und ambulantem Kino, das in entlegene Regionen verfrachtet wird. Die Filmplakate werden von Anfang an gemalt. Das goldene Zeitalter der Hindi-Filme zeigt ab 1940 kitschig-romantische Filmpaare. Im indischen Film gehe es aber nicht nur um Liebe, Drama, Wahnsinn, betont Kurator Rousseau.
Im Jahr kommen über 2000 Filme in Indien heraus. Die Ausstellung will den indischen Film nicht auf ein einziges Genre oder auf einfache Rezepte reduzieren.
So sind von der Geschichte des Mongolenreiches inspirierte Historienfilme zu sehen, Abenteuer- und Autorenfilme, Western. Und natürlich Liebesfilme. Eine sehr aufwendig gedrehte Liebesszene in einem Palast könnte auch aus einer Luxusparfümwerbung stammen. Unter den Filmausschnitten erfolgreicher Kultfilme sind auch Klassiker, wie Das Grabmal einer großen Liebe von Franz Osten, ein in Indien gedrehtes, monumentales deutsch-indisch-britisches Stummfilmdrama aus dem Jahr 1928, das die Legende um den Bau des Taj Mahal erzählt. 3 Jahre lang haben die Kuratoren an der Ausstellung gearbeitet. Diese wird begleitet von Textilien, Gewändern, Gemälden, Fotos, Skulpturen. Sie stammen aus verschiedenen Pariser und Londoner Museen und aus dem Fundus des Musée du Quai Branly. Besonders wertvoll ist eine mit Gold bestickte Hochzeitstunika aus Seide mit einer 5 Meter langen Schleppe. Sie stammt aus der Zeit der Mongolen. Eine Kämpferausrüstung aus Nordindien wird erstmals gezeigt. Ein Jahrhundert Filmgeschichte endet mit dem eigentlichen Bollywood-Kino. Die Filmausschnitte auf einer riesigen breiten Leinwand machen die Bandbreite klar. Kurator Julien Rousseau:
La particularité, un des grands succès.
Die großen Erfolge im indischen Boxoffice sind Filme, die Genregrenzen überschreiten. In Europa würde man indischen Filmen gerne ein Etikett aufkleben. Das ist ein Irrtum. Diese Filme haben Action, Drama, Szenen mit philosophischen Dilemmata. Es gibt mehrere Genres in diesen Filmen. Deshalb nennt man sie auch Masala-Filme nach der Gewürzmischung. Das macht ihre Qualität und die Vielfalt der Emotionen beim Zuschauer aus.
Et la variété des émotions.
Vorbei an über 5 Meter hohen, von Lichtketten umgebenen Starporträts, wie sie in Indien in den Straßen üblich sind, kommen Besucher auf eine Bühne. Dank einer Kamera, die das Bühnenbild in einen Film projiziert, können sie sogar selbst mitspielen. Nach den Biografien der wichtigsten Stars blickt am Schluss der Ausstellung Megastar Shah Rukh Khan verführerisch lächelnd in die Kamera.
Der indische Film ist in der ganzen Welt berühmt, in Amerika, Afrika, Asien, außer in Europa und speziell in Frankreich. In der ganzen Welt kennt man die Stars und die Filme. Sie bringen uns zum Träumen. Jeder findet da etwas für sich. Das ist Kino für ein sehr breites Publikum.
Die Ausstellung geht bis Januar und wird vervollständigt durch ein Programm mit Filmvorführungen und zahlreichen Events und Tanzveranstaltungen.
Martina Zimmermann über die Ausstellung Bollywood Superstars im Musée du Quai Branly in Paris. Achtung, jetzt gibt's ein Wortspiel. Capital B, wem gehört Berlin, heißt eine neue Dokumentarserie. Und Capital kann in diesem Fall der Großbuchstabe sein, die Hauptstadt oder das Kapital. Ja, und damit ist schon ziemlich viel davon umrissen, worum es in dieser Doku-Reihe geht. Es geht um die Frage, wie Berlin geworden ist, was es jetzt ist. Eine Stadt, in der vor mehr als 30 Jahren Weltgeschichte geschrieben wurde, in der die Subkultur großartige Jahre hatte und die inzwischen von vielen nur noch als so eine Art gescheiterte Stadt wahrgenommen wird. Die Serie gibt es in der Arte-Mediathek und am 3. und 4. Oktober wird sie im linearen Programm ausgestrahlt. Heute Abend war die Premiere in Berlin. Mein Kollege Matthias Dell war dabei und ist jetzt gleich danach hier ins Studio gekommen. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Wie ist denn so eine Filmpremiere von einer Dokumentarfilmserie? Ist die auch so glamourös wie bei Filmen oder ist die politischer und nüchterner?
Nee, die war schon sehr euphorisch, wobei man sagen muss, dass sie auch eigentlich eine verdrehte Form ist, weil, das hat der Macher der Serie, der Filmemacher Florian Opitz, dann auch gesagt, der hat ja vor allen Dingen bislang immer Kinodokumentarfilme gemacht. Das klingt jetzt glamouröser, als es ist, weil meistens Dokumentarfilme fürs Kino auf Festivals laufen und dann im Kino so wenig Besucher haben. Und ein Antrieb, diese Serie zu machen, war eben auch, als dann Netflix anfing und man plötzlich merkte, was da möglich ist an Erzählen, eben auch mal so eine Serie machen zu wollen, die dann auch so ein großes Publikum zieht. Und die guckt man natürlich dann im Idealfall eigentlich alleine zu Hause am Bildschirm oder in der Familie vielleicht noch. Jetzt wurden eben die ersten beiden Folgen da im Holzmarkt, auch einem Ort der Serie, gezeigt und mit schon einem vollen Haus. Und da war es natürlich schon sehr toll zu sehen, an welchen Stellen auch gelacht wird, wie dann zum Beispiel so die doch gravitätische Bräsigkeit des alten CDU-Bürgermeisters Eberhard Diepken beim Versuch, die eigene Bedeutsamkeit zu erklären, da aufgenommen wurde.
Okay, dann gucken wir mal auf die Serie. Wie ist die gemacht?
Na, die erzählt im Prinzip mit zwei Mitteln. Also sie erzählt praktisch 30 Jahre Berlin, wie es geworden ist, was es jetzt ist, und hat dafür zwei Tools. Das eine ist, dass sie ganz tolles Archivmaterial gefunden hat, also ganz viel aus der Zeit hervorholt. Und das andere sind Interviews mit Leuten, die halt darüber reden. Und das sind eben nicht nur die Leute aus der Politik, wie eben zum Beispiel Eberhard Diepgen oder Walter Momper, der auch mal Bürgermeister war. Walter Momper kommt nicht vor, Klaus Wowereit, der SPD-Bürgermeister. Thilo Sarrazin, der Finanzsenator, Klaus-Rüdiger Landowski, die wichtige Figur im Bankenskandal. Und dazu gibt es auch noch so Leute aus der Kultursphäre, was ja gerade für uns vielleicht interessant ist, weil man dann sehen kann, wenn da eben Leute wie der Stadtsoziologe André Holm oder die Rapperin So Ki oder die Love Parade-Gründerin Danielle de Picciotto, wenn die mitreden, dass dann das Bild von Politik auch ein anderes wird, dass auch irgendwie Leute aus der Zivilgesellschaft dabei sind und der Blick auf die Stadt eben wirklich breiter wird, weil es nicht nur die Leute sind, die Verantwortung tragen. Und man kann das vielleicht mal kurz anhören, wie das klingt, diese Mischung aus eben Interview und Archivmaterial. Da geht es praktisch los. Das ist die erste Amtshandlung des Senats 1990 in der wiedervereinigten Stadt. Die Mainzer Straße in Friedrichshain wird geräumt, bürgerkriegsähnliche Zustände, und André Holm erklärt eben, dass das praktisch die erste Demokratieerfahrung für die neu dazugekommenen Ostler sind. Und das klingt dann so.
Okay, das ist jetzt die große Freiheit, die Sie dir versprochen haben.
Das finde ich ein bisschen primitiv. Dann hätten wir auch Honecker mal halten können, weißt du das?
In den frühen Morgenstunden bereits waren die ersten Bautrupps angerückt. Ihr Auftrag, alles dicht machen, eine erneute Besetzung soll verhindert werden.
Ich bin keiner von denen, aber ich bin hier ein Bauarbeiter. Die Bullen haben angefangen. Und wo sind sie jetzt? Jetzt lassen wir uns mit den Schlamassel auf der Straße liegen. Die Straßen sind gesperrt, der Bürgermeister, keiner ist hier. Das sind für mich, sind das die Chaoten.
Das ist ja schon eine komplizierte Form, dass man sagt, man hat keine Erklärstimme dazwischen, die überleitet, sondern wirklich nur das Archivmaterial und die Interviews von heute, und das gelingt ziemlich gut.
Und trotzdem sind ja 30 Jahre ein ganz schön großer Zeitraum für eine fünfteilige Doku-Serie. Also worauf hat sich Regisseur Florian Opitz fokussiert, beziehungsweise gelingt es ihm, sich auf etwas zu fokussieren?
Also bestimmt ganz vieles fehlt auch, aber es ist schon so, dass die großen Bögen, die großen Zusammenhänge ziemlich deutlich werden und man das Gefühl hat, so versteht man es auch erstmal, wie praktisch das heute mit dem damals zu tun hat. Also wie nach 90 dieses Großstadtstreben da ist, dann gibt es den Bankenskandal, der wiederum zur Verschuldung führt, dann kommt die krasse Sparpolitik von Thilo Sarrazin, die man sagen kann, ein Erfolg ist, weil sie irgendwann wieder in einem nicht mehr Defizit landet, gleichzeitig aber irgendwie dazu führt, dass die ganzen landeseigenen Wohnungen verscherbelt werden, die dann, als die globale Finanzkrise da ist, von diesem ausländisch vagabundierenden Kapital gekauft werden können und im Prinzip zu dem Problem führen, was wir heute kennen, nämlich dass es akute Wohnungsprobleme gibt. Und es ist auch interessant, wie dann wirklich über diesen weiten Blick auch klar wird, dass Politik eben ganz häufig auch eben, wenn sie Probleme nicht behandelt, die Probleme später größer werden. Man kann das vielleicht an dem Beispiel Migration sehen. Da wird nämlich in den 90er Jahren sehr deutlich gesagt, man will gar nicht weiter integrieren, die Leute werden auch arbeitslos und so weiter. Und das führt dann eben dazu, dass es irgendwann da mehr irgendwie Hinabdriften in Kriminalität gibt, was heute dann irgendwie als Riesenproblem und Parallelgesellschaft beschrieben wird. Und das erklärt zum Beispiel die Journalistin Güna Balci.
Jüngstes Beispiel, eine Schießerei in Neukölln. Ein Milieu, das sich zum Teil nicht integrieren will und das der Polizei besonderes Kopfzerbrechen bereitet.
Damals war das dann die schwierige, gefährliche, bedrohliche Parallelwelt und das große Unbekannte. Und ein bisschen fand ich das schwach, ehrlich gesagt, weil ich hatte immer mehr erwartet, auch von der deutschen Politik.
Und damit meint sie eben, dass man hätte früher praktisch mit Sozialprojekten und überhaupt mit Integrationspolitik arbeiten können, dann hätte man heute womöglich weniger Probleme.
Ist die Serie auch eine Empfehlung, wenn man jetzt nicht aus Berlin kommt und sich mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Berliner Geschichte auskennt?
Also auf jeden Fall, weil sie eben auch einfach Politik ganz anders darstellt, als wir es gewohnt sind. Also ich habe jetzt wirklich sowas in der Form im deutschen Fernsehen noch nicht gesehen, würde ich sagen. Vom Archivmaterialeinsatz könnte man vielleicht die vor 3 Jahren erschienene Treuhandserie sehen, wo auch sehr gut mit dem Material gearbeitet wurde. Aber sonst muss man doch sagen, dass diese breiten Zusammenhänge, gerade mit den Blicken von Leuten, die eigentlich nicht Politik im Hauptberuf machen, dass das extrem das Bild weitet. Und was ganz anderes ist als das, was wir in den letzten 5 Jahren sehr stark erleben im Dokumentarischen. Man verfolgt Politiker, schaut denen zu, wie sie was machen, sieht aber eigentlich nur, wie die dann repräsentativ handeln und versteht nicht wirklich, wie Politik funktioniert. Und das ist hier wirklich super erzählt. Also man kann danach wirklich sagen, man hat Berlin anders verstanden. Und es ist auch gar nicht so deprimierend, obwohl vieles deprimierend ist.
Capital B oder Capital B. Wem gehört Berlin? Zu finden in der Arte Mediathek. Danke, Matthias Dell, für diese Empfehlung.
Bitte sehr.
Fazit gibt es übrigens auch in der Mediathek, nämlich in der DLF Audiothek. Also wenn Sie Capital B durchgebinged haben, können Sie gleich mit Fazit weitermachen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Neugebauer für uns.
Zahlreiche Menschen haben am Abend bei einer Totenmesse in der Kathedrale der kolumbianischen Hauptstadt Bogota Abschied von Fernando Botero genommen. Unter den Trauergästen war auch Präsident Petro. Der kolumbianische Maler war am 15. September im Alter von 91 Jahren in Monaco gestorben. Botero schuf sowohl Gemälde als auch Skulpturen. Er gilt als einer der berühmtesten Künstler des 20. Jahrhunderts. Seine plumpen und leicht surrealen Figuren werden in Museen und auf öffentlichen Plätzen rund um die Welt gezeigt, darunter Paris, Berlin, Madrid und Venedig. Die Akademie der Künste wirbt für mehr Klimaschutz. Dazu sind auf der gläsernen Fassade des Akademiegebäudes am Pariser Platz in Berlin seit heute Statements von über 40 Mitgliedern zu lesen. Die kurzen Texte seien eine Aufforderung an die Gesellschaft und an jeden Einzelnen, den Klimaschutz voranzutreiben, erklärte Akademiepräsidentin Janine Meerapfel. Schriftsteller Uwe Timm fordert ganz konkret Tempo 120 auf der Autobahn. Der Grafiker Klaus Steck kreidet an, nichts ist erledigt. Mit dabei sind unter anderem auch die Schriftsteller Robert Menasse und Katrin Rögler, die Architektin Martha Schreieck und die Klangkünstlerin Kirsten Rehse. Das Deutsche PEN-Zentrum unterstützt das Vorhaben, Basishonorare für Kulturschaffende festzulegen. Das erklärte PEN-Generalsekretär Michael Landgraf im Nachgang zu einer gemeinsamen Sitzung mit dem Deutschen Kulturrat. Bei dem Treffen in der vergangenen Woche stellte Kulturstaatsministerin Roth demnach ein System von Basishonoraren und Honoraruntergrenzen in Aussicht. Das PEN-Zentrum gibt dabei zu bedenken, dass es schwierig sei, die gesamte Arbeit an einem Buch zu erfassen. Es wäre jedoch hilfreich, wenn es zumindest für Lesungen und Auftritte klare Honoraruntergrenzen gäbe, hieß es. PEN und Kulturrat pochen außerdem auf ihre Forderung, Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern. Das scheint allerdings nach einer Anhörung des Kulturausschusses im Bundestag derzeit unwahrscheinlich. Vor einigen Tagen hat die Stadt Erfurt für ihr jüdisch-mittelalterliches Erbe einen UNESCO-Welterbetitel bekommen. Jetzt richtet sie aus diesem Anlass ein Bürgerfest aus. Es beginnt morgen Abend an der jüdischen Mikwe. Geplant seien Live-Musik mit Bezügen zur jüdischen Musik sowie Grußworte unter anderem von Kulturminister Hoff, teilte die Stadtverwaltung mit. Zuvor fahre eine Straßenbahn quer durch Erfurt. Sie sei geschmückt mit Bannern zum Welterbe. Als Mitfahrende sind Gäste eingeladen, die sich besonders für das jüdisch-mittelalterliche Erbe engagiert haben. Erfurt hatte 14 Jahre lang auf die Auszeichnung hingearbeitet.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten. Der Fall der französischen Investigativjournalistin Ariane Lavrieux, die für die Webseite Disclose arbeitet, sorgt in Frankreich für viel Aufregung und Empörung. Letzte Woche ist sie für fast 40 Stunden inhaftiert und dabei verhört worden. Außerdem sind ihre Wohnung und ihre Computer und Telefone durchsucht worden. Sie wird verdächtigt, in den Enthüllungen der sogenannten Egypt Papers vertrauliche Informationen des französischen Verteidigungsministeriums verraten zu haben. Ein paar Tage später, letzten Freitag, sind dann auch noch drei weitere Journalisten von der Zeitung Libération für Verhöre vorgeladen worden. Ich bin jetzt mit Juliane Mattei von Reporter ohne Grenzen verbunden. Die Organisation hat das Vorgehen der französischen Regierung scharf kritisiert. Hallo, Frau Mattei.
Hallo.
Für alle, die die Enthüllungen der Egypt Papers nicht mitbekommen haben, worum ging es denn da?
Also das war eine Enthüllung des französischen Investigativmediums Disclose im November 2021. Und da geht es um die sogenannte Operation Sirli. Das war eine Operation des französischen Militärs in Ägypten, bei der wohl zahlreiche Zivilistinnen, Zivilisten getötet wurden durch Luftschläge und das wohl unter Duldung Frankreichs. Disclose hat aus mehreren hundert hochvertraulichen Dokumenten zitiert und Ariane Lavrieux, die Journalistin, die jetzt letzte Woche festgenommen wurde für fast 40 Stunden, war eine der beteiligten Journalisten.
Und bei den Journalisten der Tageszeitung Libération, die vorgeladen worden sind, auch letzte Woche, geht es da auch um Staatsgeheimnisse?
Na, da geht es um einen sehr anders gelagerten Fall, der auch ja international für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat. Da wurde ein junger Mann von einem Polizisten am Steuer eines Autos erschossen. Der gemeinsame Hintergrund dieser beiden Fälle ist, dass die beteiligten JournalistInnen wohl aus geheimen Papieren zitiert haben.
In Deutschland ist es ja so, dass Journalistinnen und Journalisten ja auch nicht einfach Staatsgeheimnisse verraten dürfen. Das Bundesverfassungsgericht hat da geurteilt, dass letztlich im Einzelfall abgewogen werden muss, was stärker wiegt, Grundrecht auf Pressefreiheit oder Strafvorschrift. Wie ist das denn in Frankreich?
Ja, in Frankreich ist es im Grunde sehr ähnlich gelagert. In Frankreich gibt es ein Gesetz zum Quellenschutz von 2010. Und der journalistische Quellenschutz, also dass halt die Informantinnen, Informanten eines Journalisten oder einer Journalistin besonders geschützt sind, dass der Journalist oder die Journalistin sie auch nicht nennen muss, ihre Identität nicht offenbaren muss. Das ist auch in Frankreich so. Dieser Quellenschutz kann in bestimmten Fällen aufgehoben werden, wenn es ein überwältigendes öffentliches Interesse gibt. Aber da muss halt auch die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Das ist sehr ähnlich wie in Deutschland, dass da auch Gerichte in jedem Einzelfall entscheiden müssen. Aber wir von Reporter ohne Grenzen kritisieren auch das zugrunde liegende Gesetz in Frankreich, weil dieses öffentliche Interesse, das überwiegen könnte, sehr vage definiert ist. Es gibt auch keine Kontrollinstanzen, die die Gerichte wiederum kontrollieren, die diese Abwägung treffen. Und auch die Verletzung von Quellenschutz wird nicht geahndet, wenn es denn tatsächlich dazu gekommen ist.
Das eine ist ja der Quellenschutz. Also da ist der Schutz ja zum Beispiel auch in Deutschland wirklich sehr hoch. Journalisten müssen nicht ihre Quellen offenlegen. Aber die zweite Sache ist ja die Frage, was man da preisgibt. Also wir haben ja bei Edward Snowden gesehen, wenn es dann Staatsgeheimnisse sind, brisante, dass Journalisten da durchaus verfolgt werden können. Wie ist es jetzt in diesem Fall? Also hätte sie diese Staatsgeheimnisse nicht verraten dürfen?
Na, aus gutem Grund ist es ja schon eine Sache der Gerichte, die da abwägen müssen. Und das sind oft so Trends, die man beobachten kann. In Frankreich scheint es ja im Moment auch eher so zu sein, dass im Einzelfall eher gegen die Journalisten, gegen die Journalistinnen entschieden wird und sich die Behörden dazu entscheiden, die Berichterstattenden zu verfolgen und im Grunde ja die Überbringer, die Überbringerinnen der Nachricht zu verfolgen und nicht diejenigen, die mutmaßlich für zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen, für Verbrechen in diesem Fall verantwortlich sind.
Fast alle Journalistenverbände in Frankreich haben in einem offenen Brief einen rechtlich besseren Schutz der Pressefreiheit gefordert. Gibt es denn schon ein Statement oder irgendeine Reaktion der Regierung zu den Vorfällen?
Naja, man muss ja sagen, dass die französische Regierung, also speziell das Verteidigungsministerium, ja die Instanz war, die vor knapp 2 Jahren mit einer Anzeige dieses ganze Ermittlungsverfahren ins Rollen gebracht, angestoßen hat. Also die Regierung hat anscheinend ein Interesse daran, gegen diese kritischen Journalistinnen, Journalisten oder diese eine Journalistin jetzt in diesem Fall vorzugehen, mehr als daran, ja, die berichteten Vorgänge aufzuklären. Aber seit der Fall jetzt letzte Woche bekannt wurde, haben die französischen Regierungsstellen sich nicht mehr öffentlich dazu geäußert.
Gab es dann in den letzten Jahren noch mehr solcher Fälle?
Also gerade in Frankreich gab es in den letzten Jahren einige solcher Fälle. Letztes Jahr hat ein Journalist, Alex Jordanov heißt der, ein Buch über den französischen Inlandsgeheimdienst geschrieben, also genau den Geheimdienst, der jetzt auch gegen Ariane Lavrieux vorgeht. Und dieser Journalist wurde auch 2 Tage in Gewahrsam genommen und Ermittlungen wurden eingeleitet. 2 weitere Journalisten sind in 2 anderen Fällen auch dieses Jahr vom Geheimdienst befragt worden. Und 2019 sind schon mal mehrere Journalistinnen und Journalisten von eben dieser investigativen Nachrichtenseite Disclosed, die auch jetzt betroffen ist, wegen Recherchen zu französischen Waffenexporten in den Jemen befragt worden. Also da gibt es schon einige Fälle, gerade in den letzten Jahren.
Und wie sind jetzt die Reaktionen in Frankreich? Also Sie geben ja einmal im Jahr immer diese Liste heraus, wo die Länder stehen in Sachen Pressefreiheit, die Rangliste. Frankreich steht da auf Platz 24 und Deutschland liegt auf Platz 21. Könnte man jetzt sagen, ja, ist okay. Juckt es die Leute jetzt in Frankreich, dass da Journalistinnen und Journalisten zum Verhör geladen werden?
Ja, was der Bevölkerung nicht so bewusst ist, ist, wie wichtig eigentlich dieser journalistische Quellenschutz ist, um den es ja auch geht. Also, dass ist wirklich ein ganz zentrales Element der journalistischen Arbeit und ohne die unabhängige journalistische Arbeit auch gar nicht stattfinden kann. Denn wenn Quellen, wenn Informanten, Informantinnen sich nicht sicher sein können, geschützt zu sein, dann würden sie sich nicht mehr an Journalistinnen und Journalisten wenden und es könnte im Grunde keine Aufdeckung geben. Dass Frankreich jetzt schlechter platziert ist als Deutschland auf der Rangliste der Pressefreiheit, hat aber eher andere Gründe. In den letzten Jahren gab es auch sehr, sehr viel Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten in Frankreich, in Deutschland ja auch. Das haben wir auch immer wieder angeprangert auf Corona-Demonstrationen etc. In Frankreich gab es auch sehr viel Gewalt auf Demonstrationen und auch sehr viel Polizeigewalt, das nochmal eine ganz andere Dimension hatte in den letzten Jahren als in Deutschland.
Juliane Mattei von Reporter ohne Grenzen über den Fall der französischen Investigativjournalistin Ariane Lavrieux und über die Pressefreiheit in Frankreich. Herzlichen Dank.
Gerne.
Und jetzt blicken wir nach Moskau. Einblicke in die russische Gesellschaft sind selten geworden. Freie Berichterstattung ist unter dem Putin-Regime nicht mehr möglich. Unser Korrespondent für Russland, Florian Kellermann, hat aber trotzdem den Leiter des kleinen, unabhängigen Moskauer Theaters mit dem Namen Töchter Soso getroffen. Dort lief ein Stück mit dem Titel Heller Falke, das von den Behörden eigentlich auch abgesegnet worden war und zum Erfolg wurde. Und trotzdem sitzen Regisseurin Zhenya Biakovitsch und Theaterautorin Svetlana Petritschuk in Untersuchungshaft. Der Fall zeigt, unabhängige Kunst hat für den Kreml jeden Stellenwert verloren.
Eine großgewachsene Frau tritt auf die Bühne und wendet sich direkt ans Publikum. Unsere russischen Männer beherrschen vor allem drei Dinge: kritisieren, Ratschläge geben und einem Schuldgefühle einreden. Sie sagen zum Beispiel: Ich verstehe alles, du bist eine unabhängige Frau, aber kannst du mich, wenn ich heimkomme, nicht wenigstens einmal mit Borscht und schön gemachten Haaren begrüßen? Einmal nur. Doch die Frau kann es dem Mann nie recht machen. Der Borscht ist mal zu wässrig, mal zu dickflüssig, die neue Frisur zu billig oder zu teuer. Ganz anders der Mann aus einem islamisch geprägten Land, den sie im Internet kennenlernt und der sich sogar nach ihrem Schlaf erkundigt. Eine Szene aus dem Theaterstück »Der helle Falke«. Es handelt von Russinnen, die Kämpfer eines namentlich nicht genannten islamistischen Staats geheiratet haben. Warum, wie es dazu kam, wie das ablief. Der Text stützt sich auf Vernehmungsprotokolle von aus Syrien zurückgekehrten Frauen, die sich dem sogenannten IS angeschlossen hatten. Theaterdirektor Alexander Andrejewitsch bemühte sich sehr, dabei keinen Fehler zu machen, sagt er. Als wir das Stück entwickelt haben, haben wir uns an einen Mufti gewandt. Wir kennen uns nicht so gut aus in Religionsfragen und wir wollten niemandes Gefühle verletzen. Der Mufti hat uns gesagt, wo wir zu weit gehen könnten. Das waren nur ganz wenige Stellen. Das Stück war ein großer Erfolg für das kleine Moskauer Theater Dochari Soso, übersetzt Töchter Soso, das Andrejewitsch vor 5 Jahren gegründet hat. Beim prestigeträchtigen Festival Goldene Maske wurde es im vergangenen Jahr in 2 Kategorien ausgezeichnet. Der 38-jährige Theaterdirektor kann es noch immer nicht fassen, dass der helle Falke 2 seiner Mitstreiterinnen in Untersuchungshaft gebracht hat. Schließlich wurde das Stück vom Kulturministerium gefördert. Wir haben dem Antrag den Text unseres Stücks beigelegt. Wir haben die Inszenierung beschrieben und alle Beteiligten angegeben und auch die Kostüme beschrieben. Das haben die Experten des Kulturministeriums alles lesen können, bevor sie uns das Geld gegeben haben. Sie waren einverstanden. Sie haben uns sogar verpflichtet, das Logo des Ministeriums überall dort, wo wir für das Stück werben, mit zu veröffentlichen. Ein Saal des Moskauer Regionalgerichts. Die Aufnahmen stammen aus einem Internetkanal. Die Regisseurin der Inszenierung, Zhenya Biakovitsch, wird mit Handschellen hereingeführt. Sie nimmt in einer Art Käfig Platz. Auf die Frage, wie es ihr gehe, hebt die schmächtige Frau nur den Daumen. Die Autorin des Stücks, Svetlana Petritschuk, neben ihr auf der Holzbank, antwortet mit einem Wort: hervorragend. Das staatliche Ermittlungskomitee wirft den beiden vor, die Aufführung rechtfertige islamistischen Terrorismus und gleichzeitig radikalen Feminismus. Es stützt sich dabei auf ein Gutachten, das angeblich Sprache und Darstellung in Der helle Falke analysiert. Ein Gutachten, über das wiederum Fachleute ein vernichtendes Urteil fällen. So Dmitri Muratov, Friedensnobelpreisträger und Chefredakteur der verbotenen Zeitung Novaya Gazeta. Er tritt vor Gericht als Fürsprecher der verdächtigten Frauen auf. Dieses Stück ist eine der talentiertesten Stimmen gegen den Terrorismus. Diese Männer tun so, als seien sie in die russischen Frauen verliebt, mit denen sie korrespondieren. Sie versprechen, sie zu beschützen, wenn sie nur nach Syrien kommen. Wer dieses Stück gesehen hat, wird Terroristen nie mehr glauben, auch wenn sie einen Staat ausrufen. So Dmitri Muratov in einer Videobotschaft. Nicht nur eingefleischte Kreml-Gegner halten das Gerichtsverfahren für absurd. Auch Vertreter der muslimischen und der jüdischen Gemeinden kritisierten das Gutachten scharf. Warum die Vorwürfe überhaupt erhoben werden, kann sich kaum ein Beobachter erklären. Ein Ansatz? Zhenya Berkowitsch hat sich in Gedichten zwischen den Zeilen kritisch zum Krieg in der Ukraine geäußert. Kreml-kritische Medien werfen ihr deshalb vor, sie hasse Russland. Viel einfacher, meint Dmitri Muratov im russischen Exil-Internetportal Zhivoy Gvozd, das Ganze sei einfach eine Machtdemonstration der Herrschenden. Auf die Frage, warum, gibt es keine eindeutige Antwort. Weil die Staatsmacht einfach alles kann und darf, schlicht und ergreifend. Sie kann auf die Gesellschaft und auf die Gesetze pfeifen. Sie handelt nach dem Muster, wir brechen das Gerichtssystem, wir brechen die Richter. Ein Gerichtsverfahren als Exempel, um die Menschen, in diesem Fall vor allem die Kunstschaffenden, in Angst zu versetzen. Es brauchte dafür nur einen winzigen Auslöser, eine nationalistische Organisation, die in Russland anti-westliche Stimmung verbreitet, ganz im Sinne des Kreml, hatte sich über das Stück beklagt. Unklar ist auch, wer die Ermittlungen anordnete. Präsident Wladimir Putin erklärte auf die Nachfrage von Journalisten, er wisse nichts von dem ganzen Vorgang. Vor allem bei der Regisseurin Zhenya Berkowitsch hat die Festnahme gravierende Folgen. Sie hat zwei Adoptivtöchter. Sie könnten neu traumatisiert werden, fürchten Bekannte, zumal kremlnahe Medien die Theaterfrau nun als Alkoholikerin verspotten. Trotzdem werde er das Theater nicht schließen, sagt Direktor Alexander Andrejewitsch. Als die Beamten in die Wohnung von Zhenya eingedrungen sind und auch in die Wohnung der Eltern und selbst die Telefone der Kinder beschlagnahmt haben, da gab es einen Moment der Panik. Aber dann dachte ich, warum soll ich fliehen, wo ich doch völlig unschuldig bin, wie wir alle? Auch Zhenya hat immer wieder gesagt, das ist meine Heimat, hier bin ich geboren, hier will ich arbeiten und meine Meinung sagen. Das ist mein Platz auf der Erde.
Aber ein Rechtsstaat ist Russland schon lange nicht mehr. Florian Kellermann über den Fall der Regisseurin Zhenya Berkowitsch und der Theaterautorin Svetlana Petritschuk. Hier ein Fazit. Wird es jetzt Zeit für den Blick in die Feuilletons von morgen? Und in denen legt Hans von Trotha bzw. legt die Taz Wert auf Rechtschreibung.
Die Taz leistet sich ja die Rubrik Berichtigung. In der aktuellen Ausgabe geht es um ein fehlendes S in der vorhergehenden. Ein Das mit einem, das ein Das mit zwei S hätte sein sollen, was den Sinn durchaus verändern kann. Ist die Existenz dieser Rubrik eigentlich der Beweis dafür, dass die Taz von der Taz und nicht von ChatGPT geschrieben wird? Oder würde ChatGPT die Rubrik Berichtigung miterfinden, um nicht für ChatGPT, sondern für die Taz gehalten zu werden und dafür per Algorithmus ab und zu das und das verwechseln? Allseits versetzt ChatGPT die Gemüter in Aufregung. Nur die Welt wiegelt ab. Karl-Heinz Göttert meint, wer der alten Weisheit anhängt, dass es nichts wirklich Neues unter der Sonne gibt, wird selbst bei ChatGPT eine Bestätigung finden. Nicht für alle Dimensionen dieser monströsen Erfindung, so der Weltautor, aber doch für eine wichtige, die Textproduktion aufgrund stichwortartiger Angaben. Genau das hätten früher Mustersammlungen für Briefe geleistet. Es folgt ein kulturhistorischer Ritt von Erasmus von Rotterdam bis ins 19. Jahrhundert. Natürlich, räumt Karl-Heinz Göttert ein, war das kein ChatGPT. Es ließen sich keine Stichworte eingeben und man befand sich auch nicht online. Dafür gab es die passenden Sachverzeichnisse, in denen man sich umsehen konnte, wie weit etwas auf das eigene, spezielle Bedürfnis passte. Und dann musste man selbst abschreiben, gegebenenfalls unter Hinzufügung von eben nicht wirklich verallgemeinerungsfähigen Details. Damit ist man dann doch wieder weit von dem entfernt, was KI heute für uns macht. Wie drastisch das die Welt verändern könnte, Berichtigung, streiche könnte, Sätze wird, zeigt der andere Fall, der die Feuilletons beschäftigt, der Streik in Hollywood. Der schreibenden Zunft scheint ja erst einmal beendet. Hollywood läuft wieder, titelt dazu die Taz, die Süddeutsche Happy End Teil 1, aber die FAZ stoppt die Zukunft. Was meint Claudius Seidel damit? Er meint, jetzt schon sagen zu können, beide Parteien haben verloren und er setzt nach, wenn sie nicht längst verloren sind. Bis zuletzt, so hieß es, habe man um die künstliche Intelligenz gerungen, um die Frage also, wer profitieren darf, wenn schriftstellerische Arbeiten an die KI delegiert werden können, die Autoren oder die Studios. Seidel meint, die Produzenten könnten sich schon darauf gefasst machen, dass sie die Nächsten sein werden, deren Job eine KI genauso gut erledigen kann. Was wie der Abschluss eines Arbeitskampfs aussehe, sei viel eher die Vorahnung der Konflikte, die noch kommen werden, und zwar überall dort, wo sehr gut ausgebildete und halbwegs gut bezahlte Menschen sich für unersetzlich halten, weil sie ja über so wunderbare Produktionsmittel wie Schöpferkraft, Eigensinn, Risikobereitschaft verfügen. Und, so Claudius Seidel, wo demnächst die KI nicht bloß Arbeitsplätze gefährden, sondern das Selbstbewusstsein unterminieren und die Vorstellung von menschlicher Individualität revolutionieren wird. Da will man das Z-Feuilleton verunsichert weglegen. Doch der Blick fällt auf die Überschrift einer Meldung. Es lebt, steht da mit Ausrufezeichen. Und gemeint ist, man traut seinen Augen nicht, das Buch. Jens-Christian Rabe kolportiert ein Gespräch des Magazins The Atlantic mit Jeff Jarvis, den er als eines der gefragtesten Orakel der amerikanischen Medienwelt einführt, berühmt für sein 15 Jahre altes Buch »Was würde Google tun?«, darin die Totalabsage »Wir sollten das Buch vergessen«. Jetzt lesen wir, widerruft Jarvis mit ähnlich großer amerikanischer Geste, also so etwas wie die Taz-Berichtigung in ganz groß, »Ich lag falsch mit dem Tod des Buchs«. Umberto Eco hatte recht. Der hatte einst behauptet, dass das Buch eine Sache sei wie der Löffel, die Schere, der Hammer oder das Rad. Einmal erfunden, unmöglich, verbesserbar. Für eine künftige digitale Kultur, zitiert die Süddeutsche den Jeff Jarvis von heute, sei das Buch der Maßstab und lassen wir das Buch sein. Jetzt haben wir überraschend das Buch gerettet, können aber dem kaum noch trauen, was künftig drinsteht. Also ich setze, im Großen wie im Kleinen, weiter auf die Rubrik Berichtigung.
Auf Fazit können Sie sich natürlich weiterhin verlassen und auch darauf vertrauen. Diese Kulturpresseschau hat nicht die KI, sondern Hans von Trotha gemacht. Das war Fazit für heute. Ich sage Tschüss. Mein Name ist Elena Gorges.